Sacharja. Der gehört auch zu den späten Propheten des Alten Testaments. Ja, genau genommen gehört er mit Maleachi zusammen zu denen, die dem Volk Gottes vor den stummen Jahren zwischen den zwei Testamenten das Wort Gottes gebracht haben. Sacharja wurde wahrscheinlich im babylonischen Exil geboren. Sein Vater hieß Berachja und der Großvater Iddo. Der Großvater, der war Haupt einer Priesterfamilie. Wahrscheinlich kehrte Sacharja zurück mit der ersten Gruppe der Rückkehrer. Über seinen Tod wissen wir nichts Genaues. Und jetzt kommt die Einteilung, also die Zeit des ersten Prophetenbuches. Kapitel 1 bis 8 ist sehr genau dokumentiert. Der erste Teil entstand zwischen 520 vor Christus, Kapitel 1 bis 6. Da haben wir mal, nachher sehen wir, das sind vier Teile, in denen es aufgeteilt ist, das Buch Sacharja. Also der erste Teil, Kapitel 1 bis 6 im Jahr 520 vor Christus. Zusammen mit Haggai, also Haggai war fertig mit seinem Prophetentum und gleich danach kam dann eben Sacharja und er spornte die Leute zusammen auch mit Haggai an zum Wiederaufbau des Tempels. Das ist 520 vor Christus, sehr genau angegeben im Buch selber. Und dann bekam er später nochmal Offenbarungen und die waren 518 vor Christus, Kapitel 7 bis 8. Und dann schweigt er für lange Zeit, man weiß nicht genau für wie lange. Der zweite Teil vom Prophetenbuch, 9 bis 14, ist sprachlich völlig anders. Man weiß nicht, wann das dann entstanden ist. Manche denken, dass andere diese Texte empfangen haben und es dann dem Buch angefügt haben. Andere denken, Sacharja selber hat es geschrieben, nur etwa deutlich später, und zwar 30 bis 40 Jahre später. Also das ist schon eine lange Zeit später. Das geht dann bis ins Jahr 480 vor Christus wahrscheinlich. Die Prophezeiungen in Kapitel 9 bis 11 und die in Kapitel 12 bis 14, da gibt's nochmal zwei Blöcke, die beginnen jedes Mal mit dem Ausspruch, Wort, Ausspruch, Wort des Herrn. Kommt zweimal, kommt einmal in Kapitel 9 und in Kapitel 12 und deshalb weiß man, das sind zwei Bücher oder zwei Blöcke. Also wir haben vier große Blöcke, nochmal einfach. Die frühe Wirksamkeit von Sacharja, 520, 518. Und dann die späte Wirksamkeit in den Jahren 490 bis 480 vor Christus. Wir wenden uns zuerst dem Kapitel der frühen Schaffenszeit zu. Die Schriften aus dem Jahr 520, Kapitel 1 bis 6, die sind am besten gegliedert. Am einfachsten, naja, ich weiß nicht. Also von der Gliederung sehr einfach zu verstehen. Wir haben sieben Nachtgesichte. Das heißt, Sacharja träumt was und in dem Traum geht er dann in ein Gespräch mit dem Engel. Und da sind zuerst der Traum von den Rossen, ich erkläre nachher noch ein bisschen dazu, dann kommt ein Traum mit vier Hörnern und vier Schmieden, dann kommt der Mann mit der Messschnur, dann kommt der Leuchter und die beiden Ölbäume, dann kommt ein Nachtgesicht mit einer fliegenden Schriftrolle. Dann kommt nochmal was Fliegendes, eine Messtonne, mit der man ein Eva abmisst und in der Messtonne hockt eine Frau drin. Und dann kommt noch ein Nachtgesicht mit vier Wagen. Und jetzt sehen wir da ein dünn gedruckter zwischen Heilswort und Heilswort. Das wird jeweils auch noch unterbrochen von einem Heilswort, Verse 16 bis 17 und 2, 6 bis 13. Und die Nachtgesichte haben immer denselben Aufbau. Einleitung, dann Schilderung dessen, was der Sacharja sieht. Und drittens, der Engel erklärt es ihm. Das erste Gesicht, das mit den Pferden, das lässt erkennen, das kommt von der Klage, die Klage kommt davor, O Herr der Heerscharen, wie lange willst du Jerusalem und den Städten Judas dein Erbarmen entziehen? Und dann sieht er diese Reiter und er merkt, in den Reitern ist Gott gegenwärtig. Er ist doch da und sieht alles. Die Reiter sagen, wir Reiter der für Rosse haben die Erde durchzogen und die Erde ist ruhig und stille. Es tut sich noch nichts, aber Gott ist da. Das zweite Gesicht, 1, 18 bis 21, da haben wir jetzt die vier Hörner und die vier Schmiede. Die vier Hörner sind die feindlichen Mächte, die mit ihrem Horn Israel bedrohen und ja stoßen. Und dann kommen die vier Schmiede und schlagen mit ihren Hörnern, mit ihren Hämmern die Hörner ab. Ja, das sind die, die Israel helfen. Dann kommt im nächsten Gesicht ein Mann mit einer Messschnur und er soll Jerusalem ausmessen und er kann's nicht, weil es so groß sein wird. Das ist dieses befreite Jerusalem. Dann kommt das Gesicht mit den beiden Ölbäumen. Ölbäume stehen hier für zwei wichtige Figuren in dem Wiederaufbau von Jerusalem. Das eine ist Zerubabel, das ist der politische Führer, und das andere ist der Hohepriester Josua. Die beiden sind die beiden Ölbäume. Und mit denen fängt dann auch die Heilszeit Gottes an für Jerusalem. Gott ist jetzt in Jerusalem gegenwärtig. Da ist auch von einem Leuchter die Rede, der da steht. Und der Leuchter ist immer ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Dann kommt das fünfte und das sechste Gesicht. Das fünfte ist das mit der fliegenden Schriftrolle. Auf dieser Schriftrolle, da stehen Flüche drauf. Ja, also das Gegenteil von Segensworte sind Fluchworte und die sollen die Gottlosen austreiben, dass es denen vergeht, dass sie verschwinden müssen. Und dann kommt das Bild mit der Frau in der Messtonne. Die Frau verkörpert die Bosheit, die aus Jerusalem jetzt ausgeflogen wird sozusagen. Die muss raus mit aller Gewalt und die fliegt daraus, da sieht man, Gott selber nimmt die Bosheit weg. Und dann kommt das letzte Gesicht mit den vier Wagen und die mit den verschiedenen Farben, wo die Pferde verschiedene Farben haben und Gott sendet diese Kampfwagen, Panzer, ja, in alle Welt, in alle vier Himmelsrichtungen und bestraft die Gottlosen. Also das ist Apokalyptik, ja. Das heißt, es geht um diesen Kampf der Endzeit. Ganz verschiedene Bilder, Vorstellungen, geheime Vorgänge. Das dient dazu, dass der Prophet dem Volk zeigt, es kommt eine wunderbare Zeit und die ist so wunderbar, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und Gott hat Mittel und Wege, die ihr euch nicht vorstellen könnt, um alles zum Guten zu wenden. Gell, wenn man heute die Weltsituation anguckt, dann sagt man, da gibt's ja keine Lösung mehr, menschlich gesehen. Gott hat Lösungsvorschläge und Mittel und Macht dazu, das zu bringen. Das geht dann weiter, also den haben wir jetzt nicht behandelt, aber der große Prophet, der Daniel, geht auch in diese Richtung, da gibt's ja viele Parallelen. Und die Zeit ist dann sehr erwartungsvoll zwischen den Testamenten. Da werden noch viele Apokalypsen geschrieben. Ganz viele machen sich auf und schreiben ähnliche Bücher in der Zwischenzeit, weil sie die Hoffnung haben. Und diese Bücher werden dann aber nicht aufgenommen in die Bibel. Und dann haben wir eben diese zwei Blöcke der späten Schaffenskraft, Schaffenszeit. Bei dem ersten Teil, dem blauen Teil, da geht's drum, die Leute zu ermutigen, baut den Tempel und hängt euch rein beim Tempelbau. Jetzt im zweiten Teil ist sehr unsortiert, sehr schwer verständlich. Weherufe über die feindlichen Völker und Segensworte für Israel. Wie gesagt, durch zwei Zitate abgeteilt, Ausspruch, Wort des Herrn. Deshalb kann man das in zwei Blöcke aufteilen. Jetzt fragen wir uns, wo geht's da um uns bei Sacharja? Es geht gar nirgends um uns Nichtjuden. Ja, das ist ein typisches Buch für Israel. Da ist kein Wort von uns Christen auch die Rede. Hochinteressant. Es geht um Gottes Volk, es geht um den Messias für das Volk Gottes. Das ist zuerst der Messias der Juden, das Heil kommt aus den Juden. Ja. Und genau, wir lesen, und da möchte ich jetzt ein bisschen einfach ein paar Themen rausgreifen. Wir können nicht 14 Kapitel besprechen. Gell? Dieser Messias-Bezug ist sehr stark bei Sacharja. In Kapitel 11, Vers 12 lesen wir, sie wogen mir den Lohn dar, 30 Silberstücke, da so viel bist du wert. Und das wird dann in Matthäus 26, Vers 15 gedeutet auf diesen Judaslohn. Ja, der Judas kriegt 30 Silberstücke. Und dann lesen wir in Kapitel 11 und in Kapitel 13, Vers 7, dass der gute Hirte verworfen wird. Und das finden wir natürlich in Johannes 11 wieder. Ja, die Rede vom guten Hirten. Und dann lesen wir in 13, Vers 7 auch noch, wenn der Hirte verworfen wird, was passiert? Logisch, die Schafe laufen überall hin, die laufen weg, die zerstreuen sich. Und das Wort nimmt Jesus ja nachher bei seiner Gefangennahme, um das zu zeigen. Ja, der Hirte wird geschlagen und die Schafe, die Jünger, zerstreuen sich, Matthäus 26. Dann lesen wir in auch noch ein sehr deutlicher Bezug zum Messias in 12, Vers 10. Ich lese das mal vor. Über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Das weist auf Jesus hin, dem die Seide durchbohrt wurde. Und wir wissen aus der Offenbarung, der wird wiederkommen. Und dann wird man sehen, das ist ja der, den wir die Seide aufgestochen haben. Und es wird sehr, sehr schmerzhaft für das Volk Israel sein. Mitten in diesen sehr schwer verständlichen Verheißungen, wie gesagt, man kriegt kaum eine Struktur rein, das ist sehr schwer zu durchschauen, es sind auch viele Bilder drin, die man gar nicht versteht. Ja, Opferung von Schlachtschafe, und was ist das, weiß man nicht. Da finden wir jetzt auch eine sehr klare Verheißung, und das macht Sacharja zu einem adventlichen Buch auch. Da lese ich jetzt mal im Zusammenhang. Ich selbst werde der Wachtposten sein, der mein Haus vor Feinden schützt, die in den Krieg wieder nach Hause ziehen. Kein Bedrücker greift sie mehr an, denn jetzt sehe ich auf sie mit meinen eigenen Augen, du Tochter Zion. Freue dich. Freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel auf einem Füllen der Eselin. Wann wird das sein? Der zweite Teil mit dem König, der auf dem Esel oder dem Eselfohlen reitet, das sehen wir, wer der König ist. Das ist Jesus, kein anderer. Und er lässt ja extra drum bitten, dass man ihm ein Eselsfohlen bringt, ja? Damit es klar wird, hier, ich bin der von Sacharja. Aber der erste Vers, den ich gelesen habe, dass der Jerusalem beschützt, weil er jetzt der König ist, der Jerusalem jetzt darauf aufpasst, dass kein Feind mehr kommt. Wann wissen das? Das war ja nicht. Das ist ja bis heute nicht. Jetzt merken wir, manchmal haben Prophezeiungen, die haben ein und zwei und vielleicht drei Erfüllungen oder Stufen. Ja, wir wissen es einfach nicht. Ich habe hier mal eine Liste mit Angriffe auf Jerusalem. Und zwar seit der Zeit von Sacharja. Etwa 120 Jahre später. Angriff von Antiochus dem IV. Epiphanes mit 20.000 Toten. Plünderung von Jerusalem, Entweihung des Tempels. Wir haben kurz vor der Geburt von Jesus der römische General Pompeius erobert Jerusalem wieder mit Tausenden von Toten. Und dann haben wir nach der Zeit, Jesus sagt, ich bin der König, aber er beschützt sein Jerusalem nicht. 70 nach Christus, eine Generation nach dem Tod von Jesus, die Römer zerstören Jerusalem völlig durch Titus. Auch der zweite Tempel wird jetzt zerstört. Und das geht jetzt gerade so weiter. 135 nach Christus. Bar Kochba-Aufstand. Hadrian schlägt den nieder und er zerstört Jerusalem nochmal, was die vom Bar Kochba-Aufstand wieder aufgebaut haben. Und dann jetzt wird die Stadt als römische Kolonie neu gegründet. Jerusalem heißt ab jetzt Aelia Capitolina, das kleine Hauptstädtchen da, ja. Und dann im Mittelalter geht's ja weiter. Die Perser unter König Chosrau dem II. Erobern Jerusalem 638. Die Muslime unter Kalif Umar ibn al-Khattab erobern Jerusalem von den Byzantinern, die haben sich's vorher geholt. Dann kommen die Kreuzzüge. Die Kreuzritter haben in Jerusalem gewütet, dass ihnen das Blut bis an die Steigbügel gestanden ist in den engen Gassen. 1099, die Kreuzritter erobern Jerusalem während des ersten Kreuzzugs, schlachten ab, wie es nur geht. 1187, Sultan Saladin besiegt die Kreuzritter, erobert Jerusalem zurück. 1244, die Choresmier erobern und verwüsten Jerusalem. Dann in der Neuzeit, 1517, die Osmanen unter Sultan Selim I. erobern Jerusalem. 1917, britische Truppen auf der ganzen Welt richten die Blutbäder an die Briten. Unter General Edmund Allenby nehmen Jerusalem im Ersten Weltkrieg von den Osmanen ein. 1948, der Unabhängigkeitskrieg. Da werden Jordanien und Ost-Jerusalem erobert. Israel behält West-Jerusalem. 1967 im Sechstagekrieg erobert Israel Ost-Jerusalem auch, vereint die Stadt unter israelischer Kontrolle. Und jetzt ganz neu wieder die Angriffe auf Israel und immer wieder Jerusalem. Wann kommt er denn, der König? Das ist auch Advent. Wann kommt er denn? Wann wird endlich Friede für Jerusalem? Wann kommt dieser herrliche Advent? Und ich denke, was wir Christen wie kaum was anderes beten müssen in Bezug auf Jerusalem, ist, wie es im Psalm 122 steht, er bittet für Jerusalem Frieden. Wer dich liebt, sei in dir geborgen, Friede wohne in deinen Mauern, in deinen Häusern Geborgenheit. Wegen meiner Brüder und Freunde will ich sagen, in dir sei Friede, wegen des Hauses des Herrn unseres Gottes will ich dir Glück erflehen. Die ganze Welt schreit gegen Israel. Wie viele Länder haben jetzt gesagt, dass sie Eurovisionswettkampf boykottieren wegen Israel? Der letztjährige Sieger, der Schweizer, hetzt gegen Israel. Greta Thunberg hetzt gegen Israel. Es ist furchtbar. Und den Terroristen, PLO sind Terroristen von Anfang an, die Älteren von uns wissen noch, wie die an die Macht gekommen sind, indem sie Flugzeuge gesprengt haben mit Menschen drin. Die werden gefeiert. Und da müssen Christen sehr klar sein und dieses Gebet aus Psalm 122 beten. Wann kommt er denn endlich? Und dann gibt's noch ein Wort für uns Nichtjuden, so ganz am Rand. Und da bin ich froh, dass das auch in Sacharja steht. Juble und freue dich, Tochter Zion. Ich lese jetzt mal vor, denn siehe, das ist 2, Vers 14 bis 15. Denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte, Spruch des Herrn, an jenem Tag, das muss 12 heißen, Kapitel 12. An jenem Tag werden sich viele Völker dem Herrn anschließen. Jetzt kommen wir auch auf die Bildfläche. Wir Deutschen. Ja. Viele Völker werden sich dem Herrn anschließen. Dieser Tag ist heute schon. Viele Völker, aus allen Völkern schließen sich Leute diesem Herrn an. Und sie werden mein Volk sein und ich werde in deiner Mitte wohnen. Dann wirst du erkennen, dass der Herr der Heere mich, Jesus, zu dir gesandt hat. Meine bescheidene Meinung zu diesem Thema, da gibt's ganz viele verschiedene Meinungen, aber meine ist, auch in der Zeit, in der sich Gott jetzt ein Volk sammelt aus vielen Völkern, wo wir auch dazugehören dürfen, dass die Zeit der Heidenmission, die Zeit der Kirche, wird die Sonderstellung von Israel nicht aufgehoben. Israel ist und bleibt das Zentrum der Erwählung Gottes. Manche sagen, Israel ist nicht mehr erwählt und jetzt ist die Kirche erwählt. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Israel ist erwählt und wir sind erwählt, wegen wem? Wegen Jesus, dem Juden, gehören wir auch dazu. In Vers 15, den ich gerade vorgelesen habe, da spricht nämlich Jesus. Wir lesen das in Johannes 10, Vers 16. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, nicht aus Israel, sondern ja, auf der ganzen Welt. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben. Es ist nicht Kirche und Israel. Es ist eine Herde und einen Hirten. Und dann wird Jesus wieder zu seinem Volk zurückkehren und sich dieser einen Herde, wir dürfen Gott sei Dank auch mit dazugehören, er wird sich dieser einen Herde annehmen. Lesen wir aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems, will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Habe ich vorher gelesen, Sacharja 12, Vers 10. Er wird nicht nur seinen Wohnsitz in Jerusalem haben, sondern auch seinen Regierungssitz. Der Herr aber wird Juda in Besitz nehmen. Er wird Anteil im heiligen Land, es wird sein Anteil im heiligen Land sein. Und er wird Jerusalem wieder auserwählen. Er wird herrschen in Jerusalem. Und jetzt kommt das unfassbar Wunderbare. Er wird mit seiner Gemeinde herrschen, die er aus Heiden und Juden baut. Wer zu Jesus gehört, wird mit ihm herrschen. Es wird ein Volk sein. Und dann wird dieses Millionen, ja milliardenfache Gebet seiner Jüngerinnen und Jünger in aller Welt erhört werden. Dein Reich komme. Amen.